Ich lese uns heute die Verse 7 und 8 aus dem 4. Kapitel des 2. Timotheusbriefes unter der Überschrift »Das Ziel immer vor Augen«. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Dieser Timotheusbrief, so haben wir uns immer wieder gesagt, ist ja höchstwahrscheinlich der letzte Brief, den der Apostel Paulus verfasst hat, den er an seinen Ziehsohn Timotheus schrieb und darin einfach deutlich machen wollte, wie im Glauben siegreich gelebt werden kann. Timotheus stand in Verantwortung auch für die Ältesten der neu gegründeten Gemeinden und sollte ihnen mitteilen, was Glaubensleben bedeutet und diese wieder an die Gemeinde es weitertragen. Und somit sind diese Verse nicht nur ein persönliches Bekenntnis, dass der Apostel Paulus von sich einfach nur sagen darf, dass er Glauben gehalten hat, einen guten Kampf gekämpft hat, sondern zugleich gibt er damit ein Beispiel, was getan werden muss, um das Ziel des Glaubens zu erreichen. Er weist also Timotheus darauf hin, dass ein treuer Diener Christi, und das Wort treu ist ja dabei zu unterstreichen, und der ganze Brief steht ja auch unter der Überschrift festhalten, festhalten an der Wahrheit. Festhalten heißt auch treu sein, dabei bleiben, ja? Dass ein treuer Diener Christi nicht nur danach fragt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das ist wichtig. Sondern auch immer dabei beim Tun das Ziel, nämlich das Ende des Glaubensweges auf Erden vor Augen hat. Bei allem, was er tut, soll er also nicht nur die Abfrage, die einst Paulus vor Damaskus hatte, vor dem Herrn stellen, was willst du, dass ich tun soll? Sondern das, was man tut, gleich in dem Bewusstsein tun, hinweggenommen werden zu können. Immer abgleichen mit der Ewigkeit, mit dem Ziel, nicht mit der Zeit, nicht mit dem Sichtbaren. Wir hatten ja in den Versen zuvor gelesen, es kommt eine böse Zeit, wo die Menschen nicht mehr abgleichen ihr Glaubensleben mit dem, was im Himmel ist, sondern mit dem, was auf Erden ist. Sie fragen die Leute, was hättet ihr gerne? Und viele sagen, wir haben das gerne und solche Lehrer wollen wir haben, die uns das geben, was wir möchten. Nicht, was Gott will. Das steht in den Versen zuvor. Und darum, ein treuer Diener, und dazu ist ja jeder irgendwie berufen, im Kleinen, im Großen, mit der Gabe, mit der er empfangen hat, soll also nicht nur fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll, sondern zugleich immer das Ziel, das Ende des Glaubensweges auf Erden vor Augen haben. Denn eine rechte und fruchtbare Zeugen- und Zeugnisarbeit in der Nachfolge Jesu wird ja immer vom Ziel ausgesteuert. Zeugendienst steuert nicht zum Ziel hin, sondern ist immer vom Ziel ausgesteuert. Eine echte Zeugenarbeit als Christ kommt vom Himmel her. Darum hat der Jesus ja gesagt zu den Jüngern, sie sollen ruhig bleiben in Jerusalem, bis zu der Zeit, wo sie vom Himmel her beschenkt werden. Vorher sollen sie nicht losgehen. Wartet, bis ihr die Gabe des Heiligen Geistes bekommt, dann erst werdet ihr meine Zeugen sein, vorher nicht. Ihr habt zwar viel gesehen, ihr habt viel gehört, ihr wart 3 Jahre mit mir unterwegs, aber das reicht nicht aus, um ein echtes Zeugnis von der Gnade Gottes zu sein. Ihr müsst warten, bis ihr vom Himmel her beschenkt werdet. durch den Heiligen Geist. Ja? Darum also nicht nur die Frage, was sollen wir tun, sondern bei dem Tun das Ziel, das ewige Ziel vor Augen haben. Den guten Kampf gekämpft, sagt hier der Apostel Paulus. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Der gute Kampf scheint ja doch im Gegensatz zu dem schlechten Kampf zu stehen. Den guten Kampf, was bedeutet denn das? Der gute Kampf des Glaubens ist der, der nach vorne und nach oben führt, der voranschreitend wirkt und zugleich immer im Aufblick zu dem steht, der diesen Kampf geschenkt hat, nämlich zu Gott in Jesus Christus. Selbstständigkeit im Reiche Gottes ist nicht erlaubt. Darum sagt der Herr Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ihr selbstständig sein wollt, führt ihr einen schlechten Kampf. Der gute Kampf ist der aus der Verbindlichkeit mit dem Herrn. Es ist das Leben aus der Abhängigkeit von Jesus Christus. Darum schrieb auch der Apostel Paulus an die Philipper, aber das sind ja immer Worte, die auch an die anderen Gläubigen gerichtet sind, Philipper 1, Vers 27, wandelt würdig dem Evangelium Christi. Das heißt also, hier ist eine bestimmte Form angesprochen, wie man leben soll, wenn man Jesus verkündigt. Wandelt würdig. Nicht wandelt einfach dem Evangelium Christi, sondern wandelt würdig, dem Evangelium entsprechend. Also aus der Verbindung mit dem, der das Evangelium gestiftet hat, das ist Jesus Christus. Das heißt ja doch, wandelt dem Leben der Liebe Gottes gemäß. Das Wort ist ja heute schon des Öfteren gefallen von der Liebe und der gegenseitigen Annahme. Und wandelt so, dass ihr steht in einem Geist und in einer Gesinnung. Das heißt, der gute Kampf, den guten Kampf kämpfen, bedeutet in diesem einem Geist stehen. Wo nicht ein Geist ist, eine Gesinnung, ist es immer ein schlechter Kampf, weil es ein menschlicher Kampf ist. Aber die Einheit im Heiligen Geist ist der gute Kampf durch den Geist Gottes. Dieser Kampf kann also nur aus dieser Einheit, dieser gleichen Gesinnung der Glieder am Leibe Jesu geschehen. Der gute Kampf ist auch, dass sich gleich machen und unterordnen der Gebetsanliegen Gottes. Das klingt vielleicht etwas seltsam. Wir haben ja meistens Gebetsanliegen. Hat Gott denn auch Gebetsanliegen? Selbstverständlich. Und er will, dass seine Gebetsanliegen die unsrigen werden. Er will nicht, dass unsere Gebetsanliegen seine werden, sondern seine die unsrigen werden. Wir sollen uns seinen Gebetsanliegen anschließen. Und das bedeutet ja auch, eins seiner Gebetsanliegen ist, dass sich alle Menschen für ihn entscheiden. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Diesem Gebetsanliegen schließen wir uns an. Wir sehen von uns selbst weg und nehmen das Gebetsanliegen Gottes auf. Und das ist uns Erfüllung des Lebens. So bittet ja Paulus die gläubige Gemeinde auch um den Gebetsbeistand. Also er nennt es Gebetskampf, damit er den von Gott empfangenen Auftrag der Mission und Tröstung Israels durchführen kann. Lesen wir in Römer 15 zum Beispiel. Da geht es nicht um das, was Paulus selbst tun will, sondern er ruft gleichsam auf, schließt euch dem Gebetsanliegen Gottes an, denn er hat mir gesagt, was ich tun soll, und das möchte ich auch durchführen. Darum helft mir mit Kämpfen. Vers 30, ich ermahne euch, liebe Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir helft, kämpfen mit Beten für mich zu Gott, auf dass ich errettet werde von den Ungläubigen in Judäa und dass mein Dienst, den ich für Jerusalem tue, angenehm werde den Heiligen. Also betet zu Gott, dass sein Anliegen, dass ich in der Mission tätig bin und dass ich auch Israel trösten darf, auch wirklich umgesetzt wird. Das finden wir auch im ersten Johannesbrief deutlich. Wir sind ja immer noch bei dem guten Kampf des Glaubens, ja? Das finden wir da auch. Das steht im 5. Kapitel, Vers 14 und 15. Das macht uns froh. Und das ist unsere Freudigkeit, die wir zu Gott haben, so wir etwas bitten nach seinem Willen. Das heißt also nach seinem Gebetsanliegen. Dann hört er uns und das macht uns froh. Denn so wir wissen, dass er uns hört, was wir bitten, wissen wir auch, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm gebeten haben. Das heißt, die wir auch von ihm empfangen haben. Wir haben die Gebetsanliegen Gottes in unser Herz gekriegt und dürfen sie wiederum vor ihm aussprechen und uns da anschließen, in der Erfüllung dieser Gebetsanliegen zu stehen. Ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Also wir merken, dieses Selbstzeugnis des Apostels ist zugleich eine Botschaft, wie es weitergehen soll. Für Timotheus und eben auch für die Ältesten der neu entstandenen Gemeinden. Der Erzvater Jakob wusste, dass nur der gute Kampf im Gebet Segen und Schutz auf den verordneten Weg, das heißt also von dem den Weg, den Gott geboten hat zu gehen, wirklich vorhanden sein wird. Dass nur also durch den Glaubenskampf, des Gebetskampf, der Segen und der Schutz da ist. Als Jakob, wir schauen da mal in das erste Mosebuch, als Jakob den göttlichen Auftrag erhielt, nachdem er ja in Syrien war, den Auftrag, geh wieder nach Hause. Das hat er nicht von sich selbst gemacht, nein, nein. Er hat diesen Auftrag bekommen. Nach 20 Jahren sollte er von seinem Onkel Laban weggehen, wieder nach Hause. 1. Mose 31, 13 heißt es dann, ich bin der Gott zu Bethel, da du den Stein gesalbt hast und mir daselbst ein Gelübde getan. Nun mache dich auf und zieh aus diesem Lande und zieh wieder in das Land deiner Freundschaft. Also es war ein Auftrag. Aber wie kann man diesen Auftrag erfüllen? Einfach Sachen packen, gut, na dann gehe ich mal los. Nein, das war in Jakob nicht vorhanden, sondern er wusste, er musste abhängig bleiben, jetzt von Gott. In den Gebetskampf gehen, ja, um wirklich auch die Furcht, die er hatte im Blick auf seinen Bruder Esau, der ihm ja nach dem Leben trachtete, überwinden zu können. Denn im 32. Kapitel, 1. Mose, Vers 8b, schon Vers 8a, ja, heißt es, Jakob fürchtete sich sehr. Es ward ihm bange vor diesem Weg. Also wie kann man diesen Weg gehen, den Gott verheißen hat, dass er gangbar ist, ohne Abhängigkeit von ihm. Gebetskampf, den guten Kampf des Glaubens führen. In Vers 10 bis 14 heißt es in diesem selben Kapitel dann, dass Jakob mit Gott redete im Gebet. Er ging sofort mit diesem Anliegen, ich soll diesen Weg gehen, wieder vor das Angesicht Gottes. Er nahm also gleichsam die Bitten Gottes, ja, das Gebetsanliegen Gottes und trug es ihm wieder vor. Dasselbe Gebet. Gott hat gesagt, ich habe den Wunsch und das Gebet, dass du jetzt wieder nach Hause gehst. Und Jakob nahm dieses Gebet und trug es wieder vor Gott, damit er in diesem seinem Willen auch gestärkt würde. Hier heißt es, Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, Herr, der du zu mir gesagt hast, jetzt kommt das wieder, ja? Du hast ja gesagt, zieh wieder in dein Land und zu deiner Freundschaft, ich will dir wohltun. Ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knecht getan hast, denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab, da ich über diesen Jordan ging, und nun bin ich zwei Heere geworden. Errette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ihm, dass er nicht komme und schlage mich, die Mütter und die Kinder. Du hast gesagt, ich will dir wohltun. Also wieder das Gebetsanliegen Gottes trägt er vor. Wohltun und deinen Namen machen wie den Sand am Meer, den man nicht zählen kann vor der Menge. Und Jakob blieb die Nacht da und nahm von dem, was er vorhanden hatte, ein Geschenk für seinen Bruder. Er blieb die ganze Nacht an diesem Ort. Das heißt, die Bitten, die Gott hat, denen schloss er sich an und wollte jetzt da auch die notwendige Kraft haben, um diesen Weg zu gehen. Glaubenskampf, den guten Kampf des Glaubens. In den Versen 25 bis 27 sehen wir, dass er dann am Jabbok nochmal ins tiefe Gebet ging und gar nicht locker ließ. Er hat nicht einfach gesagt, gut, jetzt weiß ich ja den Weg, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Na, dann werde ich mal losgehen. Nein, er wusste, der Weg, Gottes Gebetsanliegen, kann nicht gut umgesetzt werden, wenn man sich nicht versichert, dass der Herr dabei ist und sein Anliegen durch mich vollführt. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach, und da er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er das Gelenk seiner Hüfte an, und das Gelenk seiner Hüfte Jakobs ward über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber antwortete, ich lass dich nicht. Du segnest mich denn. Das heißt also, Jakob hat ja deutlich gewusst, was er tun soll, aber was er tat, wollte er dann im Verbund mit dem Auftraggeber tun. Verstehen wir? Ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft, sagt Paulus. Im Verbund mit dem Auftraggeber, Timotheus, das musst du auch so machen, sag es der Gemeinde, sie müssen auch die Beauftragung Gottes im Verbund mit Gott selbst tun. Auf allen Wegen mit dem Herrn macht sich ja immer der Widerstand der Hölle auf. In dem Falle hier bei Jakob war es natürlich die Furcht vor Esau, die Rachegedanken, Rachegelüste, die in Esau schlummerten und dann vielleicht herausbrechen wollten. Und auch auf unseren Wegen, die wir vom Herrn gezeigt bekommen haben, macht sich zunächst immer erst großer Widerstand auf. Die Hölle hat was dagegen, wenn man die Gebetsanliegen Gottes umsetzen will. Wenn man die eigenen umsetzen will, ist es nicht so schlimm. Aber wenn man die Gottes umsetzen will, die sind gefährlich. Die sind gefährlich für die Hölle. Und deswegen macht sie sich ständig auf. Und wir brauchen den Schutz und die göttliche Kraft der Überwindung, um das tun zu können, was uns gesagt wird. An die Epheser schrieb deswegen der Apostel Paulus etwas deutlicher als in dem Selbstbekenntnis, was er jetzt dem Timotheus gegenüber machte. Und sagte, denkt daran, in Kapitel 6, 12, wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deswegen, wenn er dem Auftrag, so hätte er auch Timotheus sagen können, dem Auftrag Gottes folgen wollt, braucht ihr zugleich auch seine Kraft und seinen Schutz. Sonst könnt ihr das nicht tun. Ihr habt es mit der Hölle zu tun, die dagegen aufsteht. Um deswillen, Vers 13 steht hier, greift den Harnisch Gottes, auf dass ihr an dem bösen Tag Widerstand tun und alles richtig ausrichten und das Feld behalten könnt. Sonst geht euch das Feld verloren, selbst wenn ihr im Glauben kämpft. Aber wenn Gott nicht seine Kraft dazu gibt und seinen Schutz, könnt ihr den Weg nicht gehen. Das ist diese Botschaft, die Paulus hier also mit weitergibt, um den guten Kampf des Glaubens kämpfen zu können. Da ist also die ständige Entscheidung nötig, ganz auf der Seite Jesu zu stehen, das Eigenleben hinten anzustellen und die Sache Gottes sehen zu wollen. Wir lesen da vergleichsweise auch im 1. Korintherbrief Worte, die sich ja alle ergänzen mit dem Inhalt des Themas. Kapitel 9, Vers 25. Kapitel 9, Vers 25. Jeder, der kämpft, der enthält sich alles Dinges. Jene so, also das heißt die da bei der Olympiade, dass sie eine vergängliche Krone empfangen, wir aber eine unvergängliche. Das Wort enthält sich ist hierbei sehr wichtig. Paulus sagt also, in dem Glaubenskampf müssen wir uns von uns selbst enthalten, damit wir Gottes Kraft empfangen. Wir dürfen nichts zulassen an Eigenwillen, wenn es darum geht, Gottes Gebetsanliegen für diese Welt in der Welt umzusetzen. Selbst wenn der Kampf durch Leiden und Bedrängnis äußerlich geht. Hebräer 10 steht das, Vers 32, 33, wo der Schreiber des Hebräerbriefes ja bescheinigt, ihr habt das ja alles so erlebt. Denkt an die vorigen Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens. Das gehört einfach auch mit dazu. Vorher, als ihr noch nicht erleuchtet wart, kanntet ihr den Kampf gar nicht und habt ihn auch gar nicht gekämpft. Da hattet ihr andere Leiden, aber nicht diese Leiden, die durch die Hölle euch entgegenkamen, ja? Aber seitdem ihr erleuchtet wart, habt ihr Leiden erdulden müssen. Denn ihr habt mit den Gebundenen Mitleiden gehabt und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, als diejenigen, die wissen, dass sie bei sich selbst eine bessere und bleibende Habe im Himmel haben. Darum werft euer Vertrauen nicht weg. Denn zum Teil habt ihr alles selbst, Schmach und Spott, durchlebt, Trübsal, ihr seid ein Schauspiel geworden und zum Teil habt ihr Gemeinschaft mit denen gehabt, die das erlebt haben. Dieser gute Kampf des Glaubens mit dem Ziel vor Augen, nämlich die himmlische Herrlichkeit, soll niemals nachlassen, was auch darin kommt. Dann sagt der Apostel Paulus hier auch, ich habe den Lauf vollendet. Das ist also kein Brief der Mitteilung, um einfach zu sagen, Timotheus, ich muss mich jetzt von dir verabschieden. Nein, auch hier steckt ja die Botschaft drin in Gottes Wort, dass es eine Stunde gibt, wo der Auftrag beendet ist. Und dass wir nicht als Christen so leben sollten, als ob wir immer, solange wir wollen, Beauftragte sind. Der Auftrag, den Gott gibt, beendet er auch zu seiner Zeit. Und er ruft einfach ab aus der Welt, zu seiner Zeit. Das soll alles mit in das Glaubensleben hineingenommen werden. Das sollen wir nicht vergessen. Sonst arbeiten wir falsch. Wenn wir nicht damit rechnen, dass der Herr seinen Auftrag, den er uns gegeben hat, zu einer Zeit, die wir nicht kennen, einfach beschließt. Ich habe den Lauf vollendet. Ja, Paulus stand ja also kurz vor seiner Abberufung in Rom durch die Enthauptung. Wie er also sollte ein treuer Diener Christi, je länger dieser in der Nachfolge Jesu steht, desto inniger und schneller das Ende seines Arbeitslaufes ersehen oder erkennen können und wollen. Also je länger man im Glauben steht und arbeitet, desto gravierender soll uns die Abberufung vor Augen stehen. Dass man merkt, dass der Auftrag kann jetzt bald zu Ende sein. Die Freude, jetzt den Heiland zu schauen, muss steigern. Das heißt also auch in der Endzeit, der Zeit großer Anfechtung soll nicht das Jagen nach dem ewigen Ziel nachgelassen werden. Gerade in der Endzeit, wir lesen ja auch in der Bibel, gibt es viele schwierige Situationen, wo die Leute die Flügel hängen lassen und nicht mehr mitmachen, weil es so schwierig ist. Alles so schwierig. Aber gerade wenn es dann schwierig ist und je größer der Druck wird, soll das Nachjagen zu dem Ziel, himmlischen Ziel, stärker werden und so real da sein, dass zu jeder Zeit der Herr rufen kann, heute kommst du, morgen komme ich und so weiter. Ja? Dass wir so ganz entspannt dem Herrn entgegengehen können, ohne Furcht, ohne Verzagtsein. An die Philipper wiederum schrieb ja Paulus, und er war ein großer Realist, er war kein Schwärmer, großer Realist. In Vers 13, Kapitel 3, ich schätze mich selbst noch nicht, dass ich es ergriffen habe. Eins sage ich, ich vergesse, was da hinten ist. Das war also seine Arbeitsweise als Kind Gottes. Vergessen, was da hinten ist. Aber nicht nur das, sondern er sagt, ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Also ganz aktiv nach vorne. Ganz aktiv, ja. Das sage ich. Ich strecke mich aus zu dem, was da vorne ist und ich jage nach dem vorgesteckten Ziel. Was ist das Ziel? Himmlische Berufung Gottes in Jesus Christus, nämlich die himmlische Heimat einzunehmen. Jesus zu sehen. Ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, diesem Kleinod, das mir vorhält, die himmlische Berufung Gottes in Jesus Christus. Hier verstehen wir auch, was Johannes schreibt. Das ist ja bei den Aposteln überall dasselbe. Durch den Heiligen Geist kann man das ja sehen. Sie arbeiteten ständig in der Freude auf die Begegnung mit ihrem Herrn. Sie haben keine großen Programme gehabt, die sie jetzt auf Jahrzehnte hier durchziehen wollten auf der Erde, sondern sie taten, was ihnen gesagt wurde, aber immer mit der Freude, der Herr kann jetzt kommen. Ja, wir lesen das ja in 1. Johannes 3, 2 und 3, wo diese Freude des Johannes auch so deutlich wird. Und er sagt hier, wir wissen ja noch nicht, was wir sein werden. Welche Liebe hat uns Gott erzeigt, dass wir Gottes Kinder sind? Ja, wir wissen noch nicht, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden. Das wissen wir. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist so eine große Freude. Wir werden ihn sehen. Und jeder, der solche Freude hat, solche Hoffnung, der reinigt sich. Gleich wie er auch rein ist, mit anderen Worten, der lässt nichts dazwischen kommen. Wer solche Freude hat, der soll aufpassen, dass er nicht wieder zurückgezogen wird in diesen traurigen Alltag, das heißt in diese Vergänglichkeit. Weil warum, wir könnten uns ja fragen, warum werden die Menschen eigentlich oft so traurig? Weil alles, was sie umgibt, vergeht. Und was vergeht, kann nie froh machen. Alles, was verwest, kann doch nicht froh machen. Froh kann nur das machen, was bleibt. Und weil der Mensch überwiegend gerne mit dem, was verwest, lebt, macht er auch ein trauriges Gesicht und verwest quasi ein Stück weit mit. Das ist der Grund. Würde er sich aber halten an den Dingen, an diese Dinge, die nicht verwesen, dann würde er auch in der Freude bleiben. Ja? Das ist das, was Johannes hier sagt. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Das bestimmt meinen ganzen Dienst hier auf Erden. Dann noch ein drittes, sagt Paulus, ich habe Glauben gehalten. Also den guten Kampf gekämpft, ja. Den guten Kampf gekämpft, mein Lauf vollendet. Denk daran, Timotheus, dein Lauf wird auch vollendet. Du kannst nicht deine Pläne hier durchziehen, solange wie du willst, sondern du musst den Plan Gottes annehmen und er sagt, wenn Schluss ist, ich habe Glauben gehalten und damit will Paulus dem Timotheus und somit auch den anderen Verantwortungsträgern der Gemeinde sagen, dass sie sich immer an Gottes Wort halten sollen. Sich das Wort Gottes vorhalten und immer die Ehre Jesu suchen, nie das eigene. Immer die Ehre Jesu, man steht ja im Dienst für den Herrn. Das ist lebendiger Glaube, Glauben halten. Das bedeutet auch, sich auf die Zusagen Gottes stützen und ihre Erfüllung erwarten. Darauf stützen und die Erfüllung erwarten. Ja, wir merken, dieses Selbstbekenntnis des Paulus ist schon eine Botschaft, die da weitergegeben werden musste. Denn er hat es getan. Er hat nicht nur das Wort Gottes gehört, gelesen, sondern er hat sein Leben darauf gestützt, dass es sich bei ihm auch erfüllen sollte. Wenn zum Beispiel der Herr Jesus sagte, Matthäus 28, Vers 20, ich bin bei euch alle Tage, soll unser Glaube in allen Lebenssituationen auch damit rechnen. Ich habe Glauben gehalten. Also nicht Glauben halten heißt ja, ja, es ist so, das erwarte ich. Denn er hat es ja gesagt, ich bin bei euch alle Tage, dann erwarte ich das auch. Verstehen wir, diese Praxis, die dazukommt, ist so sehr wichtig. Paulus sah ja im Geist schon die schreckliche antichristliche Zeit und diese Erscheinungen, die da drin auftreten. Nicht? Wir haben ja in dem Brief gelesen, wie die Menschen so alles sein werden, was sie, welche Art und Weise sie an den Tag bringen. Und da muss der Glaube an Gottes Wort unbedingt festbleiben, und zwar in der Weise, dass man weiß, es stimmt und es wird sich auch erfüllen. In Hebräer 3, schauen wir mal in den Hebräerbrief diesbezüglich hinein, Vers 6 und 14, da heißt es ja von der Glaubenshoffnung und von dem Vertrauen zu dem Erlöser Jesus Christus, soll diese nicht nur ab und zu, sondern beständig und zwar bis ans Ende festgehalten werden. Bis ans Ende. Ja? Hebräer 3, Vers 6 lese ich mal. Christus ist ein Sohn über das Haus Gottes. Das Haus sind wir, wenn wir das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung bis ans Ende festbehalten. Dann sind wir das Haus und bleiben auch das Haus. Oder in Vers 14, wir sind Christi teilhaftig geworden, so wir das angefangene Wesen bis ans Ende festhalten. Dann haben wir wirklich diese Gemeinschaft mit dem Leben aus der Ewigkeit in der Zeit. Oder noch in Hebräer 6, Vers 11 und 12, da wird sogar betont, dass ein großer Fleiß angewendet werden soll, um das Vertrauen bis ans Ende festzuhalten. Nicht nur für eine kurze Situation oder einen Tag, sondern wirklich durchhaltend. Ja? Wir begehren, dass euer jeglicher denselben Fleiß beweist, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Also wir merken diese Spannkraft, ja, und Paulus sagt, ich habe Glauben gehalten. Vom Himmel her sagte der Herr Jesus ja auch zu Johannes, zu den Gemeinden, Folgendes in Offenbarung 2, 27. Wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem gebe ich Vollmacht auch über die Heiden. Das heißt also, der wird auch weitere Werke Gottes anvertraut bekommen. Denn er wird ja mit Christus über die Heiden regieren. Er wird Vollmachten bekommen, dabei sein zu dürfen, wenn er bis ans Ende festhält. Ich habe Glauben gehalten. Der innige Glaubensdienst und die Glaubenstreue auf Erden lässt uns auch in den Himmel mit Jesus und seinem Werk der Gerechtigkeit und seinem Gericht eng verbunden bleiben und handeln. Und nach diesen Ausführungen sagt Paulus dann hinfort, ist mir nun beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Man könnte jetzt auf den ersten Blick denken, aha, weil er so ein guter, fleißiger Apostel war, darum kriegt er eine Krone eine Belohnung der Gerechtigkeit. Nein, wir haben ja gelesen, wer da durchhält bis zum Ende und dabei bleibt und aus der Kraft Gottes lebt und Gott dient, der bleibt auch in der Gerechtigkeit. Und Krone heißt ja einfach, dass sie dann vollkommen sichtbar wird, nämlich im Himmel. Hier auf Erden sind wir zur Mitarbeit durch diese Gerechtigkeit, die Gott in Jesus Christus gewirkt hat, eingeladen. Aber wir verspüren diese Gerechtigkeit vollkommen erst im Himmel, weil wir nämlich unerschrocken vor dem Angesicht Gottes stehen dürfen und Rechenschaft ablegen dürfen. Das ist nur möglich, wenn man geehrt wird mit der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, wie es in Römer 3, 21, 24 auch bis 26 steht. Dass in Jesus eine Gerechtigkeit hervorgebracht worden ist, die Gültigkeit hat vor Gottes Angesicht. Also es gibt viele Gerechtigkeiten, aber die haben alle keine Gültigkeit. Wenn man vor Gottes Angesicht steht, da läuft man weg, hält man es nicht aus. Aber mit der Gerechtigkeit, die in Jesus Christus geschaffen worden ist, kann man stehen bleiben vor dem heiligen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und man kann Rechenschaft ablegen von dem, was man in seinem Auftrag hat tun dürfen und braucht keine Angst haben. Das ist dann die Krone der Gerechtigkeit. Paulus schreibt also, dass er jetzt erwartet, vor Gottes Angesicht zu stehen und diese Gerechtigkeit voll genießen wird, die ihm hier zugesprochen ist durch den Glauben an Jesus Christus. Der Apostel Petrus schreibt in ähnlicher Weise in 1. Petrus 5, Vers 4 und spricht ja von dieser Gerechtigkeit, dass sie unvergänglich ist. Das ist eine ewige Gerechtigkeit, unvergänglich, ja. Jakobus betont das auch, dass es für diese Gerechtigkeit ja eine Belohnung sogar noch gibt. Das ist dann diese Krone, ja. Der Mensch, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, nachdem er bewährt wird, wird er die Krone, ja, Krone der Gerechtigkeit empfangen, die Krone der Barmherzigkeit Gottes durch Jesus Christus. Oder noch einmal in die Offenbarung reingeschaut, wo der Herr zu den Gemeinden sagt, Kapitel 2, Vers 10b, zu dieser Gemeinde, die in der Verfolgung steht: Sei getreu bis in den Tod, dann will ich dir die Krone des Lebens geben. Die Krone der Gerechtigkeit. Du wirst die volle Gerechtigkeit verspüren dann in der Ewigkeit. Oder Kapitel 3, Vers 11: Siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand diese deine Krone nehme. Ja, du sollst bis in das Ziel durchdringen. Du sollst das Ziel immer vor Augen haben und dann das Ziel auch erleben. Und das Letzte, Paulus sagt noch hier zu Timotheus, dass er an dem Tag, wo der gerechte Richter auftreten wird, das ist Jesus Christus, und mit seiner Erscheinung, und hier wird schon das Wiederkommen Jesu auch angesprochen, da wird es nur denen gut tun, die ihn lieben, die seine Erscheinung lieben, die seine Gerechtigkeit lieben, die in seinem Dienst stehen wollen und für ihn leben wollten und auch sich freuen auf seine Wiederkunft. Das Leben und der Zeugendienst aller Kinder Gottes auf Erden soll also in diesem doppelten Bewusstsein geführt werden, nämlich zum einen, dass alle Werke offenbar gemacht werden vor dem Richtstuhl Christi, alle Werke, und dass wir jederzeit vor sein Angesicht gerufen werden können. Darum ist die Liebe zum Herrn die alleinige Verbindlichkeit mit ihm durch den Heiligen Geist und somit zu den Glaubensgeschwistern nötig. Die Liebe zum Herrn. Die Erscheinung Jesu darf nicht nur erwartet werden, sondern in Liebe und Dankbarkeit zu ihm gewünscht werden. Ja, das sind so kleine Unterschiede, die uns da gesagt werden. Nicht nur erwartet werden, ja, der Herr kommt wieder und so und komme bald, Aber wünsche ich das auch? In Liebe und in Dankbarkeit? Das will Paulus hier dem Timotheus auch mit auf den Weg geben und dieser wiederum auch anderen. Diese Liebe durch den Heiligen Geist. Im Römerbrief steht ja auch, wer seinen Geist hat, der freut sich auf ihn bei seiner Ankunft, denn er gehört ihm ja an. Durch seinen Geist haben wir keinen Mangel an irgendeiner Gabe, hat der Apostel Paulus den Korinthern zugesprochen. Keine Gabe fehlt in der Nachfolge. Das Einzige, was euch jetzt noch fehlt, ist die Erscheinung Jesu. Ihr wartet nur noch auf ihn. Alles, was ihr tut, das macht ihr in Erwartung auf sein Kommen, weil er euch freut. Somit zum Schluss die persönliche Abfrage, die wir uns ja selber stellen können oder auch fragen können. Sie lautet, habe ich das Ziel noch vor Augen? Freue ich mich noch auf die Wiederkunft Jesu? Habe ich seine Erscheinung lieb? Oder muss dieser Zustand bei mir erneuert werden? Es war zugleich auch eine Frage an Timotheus. Timotheus, du bist gläubig geworden, aber wo stehst du jetzt? Bitte denke darüber nach, bevor du das anderen jetzt weitergibst. Denn Timotheus stand in der Aufgabe, Älteste auch in den neu gegründeten Gemeinden einzusetzen. Soweit zu diesen Versen, das Ziel vor Augen haben. Jesus Christus, wir haben wieder neu aus deinem Wort gelernt, wie wunderbar es ist, von dir geleitet zu sein, dass wir auf deinen Wegen gehen können, ohne Furcht. Wege, die du uns geboten hast, die du verheißen hast, dass wir sie gehen können und dass wir auch darauf überwinden dürfen, das Böse, und dass wir den Aufblick zu dir dabei behalten können. Habe Dank für diesen Zuspruch und habe Dank, dass du bis zum heutigen Tag deine Gemeinde hindurchgeleitet hast und sie auch weiterleiten wirst. Hilf uns ganz persönlich, immer wieder bereit zu sein, Korrektur anzunehmen, da wo du uns verändern willst, aber auch vollenden willst, dass wir bereit sind, aufgenommen zu werden, zu dem Ziel hin, das du uns gesteckt hast. Wir danken dir für die Krone des Lebens, die Krone der Gerechtigkeit, die wir einst in der ganzen Fülle erfahren dürfen. Amen. Amen.